Herzlich willkommen zur 14. Folge unseres Podcasts Talking Purpose – Wirtschaft neu denken. Mein Gast heute? Michael Hetzer, Geschäftsführer der Elobau GmbH aus Leutkirch im Allgäu.
So wie wir bisher unterwegs waren, haben wir einfach, also ich sage mal sogar wahrscheinlich meine Generation noch ein Erleben, dass es nicht mehr so toll ist und unsere Kinder erst recht. Das heißt, wir wissen eigentlich alle, dass wir dringend etwas verändern müssen, aber ich habe so bis vor dem Virus, sage ich jetzt mal, auch mit einem Freund, wenn wir da philosophiert haben, haben wir gesagt, es muss, glaube ich, irgendwas Krasses passieren. Von allein wird es sich nicht verändern.
Im Podcast erfahrt ihr, warum Michael Hetzer, der in der zweiten Generation das Unternehmen führt, dieses frühzeitig an eine Stiftung übergeben hat, welche Ziele diese Stiftung verfolgt und warum eine auf Vertrauen basierende Firmenkultur und ein starker Corporate Purpose unabdingbare Voraussetzungen für das Konstrukt Verantwortungseigentum sind. Wir erfahren auch, dass Nachhaltigkeitsziele in keiner Weise zu einem Profitrückgang führen müssen, dass Elobau ein Pionier und Vorreiter in Sachen Klimaneutralität und Kreislaufwirtschaft ist und warum Michael Hetzer es als selbstverständlich ansieht, dass ein Unternehmen wie für Abfall und Abwasser auch für seinen CO2-Ausstoß zahlen muss. Freuen Sie sich auf ein herausragendes Beispiel von weitsichtigem Unternehmertum. Herzlich willkommen, Herr Hetzer.
Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen an die Zuhörer.
Elobau ist ein mittelständisches Unternehmen mit ca. 1000 Angestellten, das modulare Bedienelemente und Sicherheitssysteme für Maschinen in alle Welt verkauft. Bitte geben Sie uns einen kleinen Einblick in Ihr Unternehmen. Wann und von wem wurde das Unternehmen gegründet und was genau stellt Ihr Unternehmen her?
Ja, das Unternehmen wurde 1972 von meinem Vater gegründet. Damals das erste Produkt war Ernährungsschalter, aber auch schon kundenspezifische Produkte. Damals noch im Allgäu zum Beispiel eine Heuverteileranlagensteuerung haben wir da gebaut und die Sensorik dazu. Heute haben wir 4 Geschäftsfelder aktuell. Das ist einmal die Sicherheitstechnik, die in den Maschinenbau geht, vor allem lebensmittelverarbeitende Maschinen, Verpackungsmaschinen. Dann Sensorik, Füllstandsmessung, auch für den Maschinenbau, teilweise auch für die Fahrzeuge. Und der größte Geschäftsbereich aktuell, Bedienelemente und Systeme für den Off-Highway-Bereich, das heißt Flurförderer, Landmaschine und Baumaschine.
Sie sind also ein sehr spezialisiertes Unternehmen in einer ganz klaren B2B-Branche. Ich habe gelesen, Sie produzieren am Standort Deutschland, ist das so?
Genau, wir produzieren ausschließlich am Standort Deutschland. Das ist auch ein bisschen Teil der Philosophie. Natürlich muss man sich da jedes Jahr auch was einfallen lassen, dass das noch funktioniert. Wir haben auch eine extrem hohe Fertigungstiefe, was auch eher untypisch ist. Es gab ja auch mal eine Zeit des Outsourcings, dann gab es wieder eine Zeit des Insourcings. Wir haben das ausgelassen und haben immer noch eine relativ hohe Fertigungstiefe, weil wir eben auch Kunden bedienen, die nicht so große Stückzahlen kaufen. Und da ist es dann oft von Vorteil, wenn man eben die Wertschöpfung relativ breit selbst darstellen kann, um halt auch am Ende des Tages ein kostengünstiges Angebot abgeben zu können.
Kostengünstiges Angebot hört man ja selten bei Standort Deutschland auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben Sie ja das, wonach jetzt gerade zu Beginn der Corona-Pandemie jeder geschrien hat. Warum kommen alle unsere Teile aus Asien, aus anderen Ländern? Bei Ihnen wird am Standort gefertigt. Das heißt, Sie hatten keine Probleme jetzt mit einzelnen fehlenden Teilen in der Pandemie.
Hatten wir tatsächlich nicht, bis auf natürlich Elektronik, die wir ja auch einkaufen und die natürlich hauptsächlich in Asien produziert wird. Aber glücklicherweise hat es jetzt uns nicht die Lieferkette abgerissen in irgendeinem Produkt. Also da haben wir, da sind wir gut durchgegangen, hatten auch ein paar Lagerbestände natürlich im Vorfeld auch aufgebaut bei kritischen Teilen. Da haben wir schon drauf reagiert. Aber sonst kommt halt sehr viel aus Deutschland oder aus Europa und da ist das Sourcing nicht abgerissen.
Sie sind ein stark wachsendes Unternehmen. Das 72 gegründet, heute bei 1000 Mitarbeitern. Ist das Wachstum eher am Anfang des Unternehmens, der Unternehmensgeschichte entstanden oder sind Sie auch heute noch ein stark wachsendes Unternehmen?
Ja, wir wachsen tatsächlich heute auch noch. Was ist stark? Das ist jetzt vielleicht noch eine Definitionsfrage. Wir sind teilweise schon auch, also für unsere Verhältnisse stark gewachsen. Mit über 20% teilweise, aber das ist nicht unser Ziel. Also wir haben jetzt nicht ein Unternehmensziel, das sagt, im Jahre 2025 muss so und so viel Umsatz gemacht werden. Das haben wir nicht definiert, sondern wir wachsen immer aus dem eigenen Saft eigentlich. Wir kaufen jetzt auch keine Unternehmen zu, sondern haben eher ein Wachstum mit unseren Kunden zusammen. Und da schauen wir einfach auch, dass die Partner, dass es partnerschaftlich ist und dass wir da zusammen in eine erfolgreiche Zukunft uns bewegen.
Und in Bezug auf diese Zukunft sind Sie ja einen noch heute recht ungewöhnlichen Schritt gegangen. Sie haben Ihr zuvor familiengeführtes Unternehmen 2016 an die von Ihnen gegründete Elobau-Stiftung übergeben, um Ihr Unternehmen in ein Unternehmen in Verantwortungseigentum zu transferieren. Verantwortungseigentum hat dieses Jahr, ist es relativ viel darüber geschrieben worden. Man hat viel gehört zu dem Thema. Es nimmt an Fahrt auf. 2016 gehörten Sie noch zu den Pionieren, glaube ich, die sich mit diesem Thema befasst haben. Was hat Sie damals dazu bewogen und was müssen wir uns genau darunter vorstellen bei einem Unternehmen in Verantwortungseigentum?
Ja, also begonnen habe ich tatsächlich im Jahr 2010 mich damit zu beschäftigen und zwar intensiv damit zu beschäftigen, weil ich einfach eine Nachfolgelösung gesucht habe für das Unternehmen. Ein Unternehmensverkauf kam für mich jetzt nie in Betracht. Und wenn man da eben überlegt, was gibt es für Möglichkeiten, kommt man relativ schnell darauf, dass es eine Stiftungslösung sein könnte. Mhm. Und damals kannte ich jetzt auch die Purpose-Bewegung noch nicht, die Sie jetzt da gerade angesprochen haben. Und dann habe ich mich informiert, habe dann auch, wir haben dann einen Beauty-Contest sogar veranstaltet, okay, in dem wir Berater gesucht haben, die sich ausschließlich mit Unternehmensnachfolge mit Stiftungslösungen beschäftigen, haben da einen Berater ausgesucht und sind dann gestartet im Jahr 2010 tatsächlich und mussten dann leidlich erfahren, dass es 6 Jahre dauert oder bei uns hat es jetzt 6 Jahre gedauert und es hat sehr viel Geld gekostet in der Beratung plus natürlich den internen Aufwand, den haben wir jetzt gar nicht aufgeschrieben und die Frage war ja auch, warum? Also ich meine, ich habe es ja schon gesagt, es ist eine Nachfolgelösung, eine nachhaltige Nachfolgelösung. Mhm. Ich selber habe 2 Kinder, zwei Jungs. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, haben mir auch viele Leute gesagt, als ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe und auch mit meinen Freunden ausgetauscht habe, haben gesagt, ja, dann warte doch jetzt einfach mal. Du bist ja noch jung, du kannst ja warten, 65, auch noch ein gutes Alter, um eine solche Lösung umzusetzen.
Verkaufen Warum? Kann man auch immer noch.
Ja, also das kam jetzt eher nicht in Betracht. aber ich habe gesagt, ja, also das kommt für mich jetzt eigentlich nicht in Frage, weil die Zeit ist eigentlich jetzt die richtige. Und so ein bisschen, also zunächst mal hatte ich auch die Idee, das tatsächlich ins Testament zu manifestieren, so wie das Robert Bosch auch gemacht hat. Das wusste ich aber zu der Zeit auch nicht, dass er das so gemacht hat. Der hat, by the way, 22 Jahre gebraucht, also eher nicht, weil da war er schon tot. Aber es hat 22 Jahre gedauert, bis Bosch diese Stiftungslösung dann gebaut hatte, nach seinem Tod. Und jetzt rückblickend kann ich natürlich sagen, es wäre keine gute Idee gewesen, das ins Testament zu schreiben, weil ich denke, die Nachfahren, wenn sie einen Menschen verlieren, haben wahrscheinlich jetzt anderes im Kopf, wie jetzt eine Stiftungslösung zu bauen, die Leute dafür zu suchen, die man braucht, überhaupt sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und den Anstoß, das jetzt eigentlich zeitnah umzusetzen, hat mein damals 8-jähriger Sohn gegeben, der einfach aus dem Nichts heraus, obwohl wir das Thema vor den Kindern nicht diskutiert haben, aus dem Nichts heraus gesagt hat, wenn sein Bruder das mal nicht machen sollte mit der Firma, dann muss ich das ja machen. Und dann habe ich gesagt, ja, wie kommst du da drauf? Und dann sagt er, er ist ein Familienunternehmen. Das muss in der Familie bleiben. Und das war für mich ziemlich krass, muss ich sagen, dass ein
Große Verpflichtung für einen Achtjährigen.
Achtjähriger diesen Rucksack schon aufsetzt. Und das hat mich dann natürlich motiviert, das zeitnah umzusetzen. Und das fühlt sich immer noch sehr gut an. Sie haben es ja vorher schon gesagt, wir haben 1000 Mitarbeiter. Es ändert sich für eine Person etwas, dem es dann einfach nicht mehr gehört. Aber die 999 sind vorher auch gerne gekommen, ohne dass es ihnen gehört hat. Und der eine hat es auch hinbekommen. Es ist ja jetzt schon 4 Jahre so. Ich kann sagen, es funktioniert.
Es funktioniert. Bevor wir jetzt da nochmal im Detail drauf eingehen, wie dieses Stiftungskonstrukt aufgebaut ist, nochmal, Sie sagen das so ganz selbstverständlich und eigentlich auch immer nur im Nebensatz, Verkauf kam für Sie nicht in Frage. Was ist Ihre Motivation dahinter?
Ja gut, ein Verkauf bedeutet ja immer, dass oder meistens, dass das Unternehmen eine andere Richtung dann auch einnehmen wird, weil der Käufer meistens ja dann irgendein Interesse verfolgt. Also da gibt es natürlich unterschiedliche Interessen. Die einen wollen vielleicht die Braut weiter frisieren und sie weiterverkaufen, um dann nochmal mehr Geld vielleicht damit zu machen. Andere sagen, ich hole mir nur das Filet raus und der Rest ist mir eigentlich egal, den schließe ich dann. Der Dritte sagt vielleicht, ich habe eh einen anderen Standort und da in Deutschland interessiert mich jetzt eigentlich nicht so. Schließt dann das. Also das sind ja alles Szenarien, die man vorher nicht wissen kann, aber die es natürlich, wenn man jetzt so mal
Es
zurückschaut, was es
gibt,
so historisch gegeben hat, die schon häufig stattfinden. Und was ja auch interessant ist, das war witzigerweise bei unserer ersten Beiratssitzung, wir haben den Beirat auch 2016 erst formiert, und einer der Beiräte kommt aus Osnabrück und der fuhr mit dem Zug und der hatte dann so einen Fokus sich gekauft und da war in diesem Fokusheft drin, dass es, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher auf die Zahl, kann man mich jetzt nicht festnageln, aber ich glaube 5 oder 6% der deutschen Familienunternehmen schaffen nur die dritte Generation. Und eigentlich würde man ja so meinen, ja, mindestens über 50% sind irgendwie in Familienbesitz und das dauerhaft. Aber das ist nicht der Fall. Und das bedeutet ja auch, dass es halt mit den anderen Unternehmen passiert irgendwas. Sie werden verkauft oder sie fusionieren oder sie sind nicht mehr da. Das gibt es natürlich auch. Aber von daher, also für mich war es einfach kein Szenario, was ich mir hätte vorstellen können, weil ja das, was wir aufgebaut haben, das hat ja auch eine gewisse Unternehmenskultur und ich sehe mich da schon auch in der Verantwortung für 1000 Mitarbeiter. Das wollte ich jetzt einfach nicht dem Zufall überlassen, was da passiert, weil das hat man nicht mehr in der Hand dann einfach.
Was haben denn Ihre Söhne dazu gesagt? Wenn man so als Sohn groß wird und Papa hat ein großes Unternehmen, könnte man ja auch, okay, es ist eine Bürde, es ist eine Verantwortung, es ist ein Rucksack, aber es ist natürlich auch eine ganz schöne Aussicht. Ich steige da, ich lerne was und dann steige ich bei Papa ein und dann habe ich ein riesiges Unternehmen. Was haben die denn dazu gesagt?
Ja gut, wir haben das damals natürlich diskutiert, auch was heißt, also wir haben das mit den Kindern natürlich schon besprochen, dass es keine Überraschung ist. Die waren aber 8 und 11 Jahre alt, ist natürlich jetzt noch kein Alter, wo man das, also wo jetzt die vielleicht auch sagen, ja halt, stopp, jetzt bitte mal nicht machen. Aber sie fanden es beide eigentlich gut, also vor allem der Achtjährige, der hat eigentlich gesagt, ja, das nimmt ihm ja auch den Rucksack jetzt vom Rücken wieder runter und er kann ja trotzdem hier arbeiten. Ich sage ja, ich arbeite ja hier auch und habe da ja genauso Spaß dran wie vorher. Also das ist ja unbenommen, das funktioniert ja nach wie vor.
Sie hatten mehrfach angesprochen, dass die neue Rechtsform ein Stiftungsmodell beinhaltet. Können Sie uns das bitte einmal kurz darstellen, wie Sie jetzt, wem gehört denn jetzt Ihr Unternehmen eigentlich? Also Ihnen nicht mehr, aber wem gehört es jetzt?
Wem gehört es? Ja, es gehört jetzt 2 Stiftungen. Das mussten wir leider dann auch so machen. Das war ein Prozess. In diesem Prozess von 6 Jahren hat sich das dann leider auch so ergeben. Zunächst wollten wir eine gemeinnützige Stiftung gründen, die der Eigentümer des Unternehmens ist. Letzten Endes mussten wir jetzt 2 Stiftungen gründen. Einmal die gemeinnützige nach wie vor. die hat 99% Anteile an unserer Firmengruppe und hat aber nur 1% Stimmrecht. Und dann haben wir noch eine sogenannte Familienstiftung, die keine gemeinnützige Stiftung ist. Die besitzt 1% am Unternehmen, hat 99% Stimmrechte. Das Einzige, was jetzt eigentlich vorteilhaft ist an diesem Zweistiftungsmodell, ist, also zum einen ist natürlich, dass es zwei Eigentümer gibt, die, also wir haben zwar in der Satzung sowieso geschrieben, dass es nicht verkäuflich ist, aber jetzt gibt es auch noch zwei Eigentümer, die dann darüber befinden müssten, also zwei unabhängige Gremien. Und diese zwei unabhängigen Gremien sind natürlich sehr unterschiedlich besetzt, weil die Stiftungsseite, da muss jemand sein, der sich mit Stiftungsrecht auskennt, der weiß, welche Projekte kann ich fördern, welche Projekte kann ich überhaupt initiieren, was ist da konform, das System ist eine Expertise oder der Gruppe, die Expertise dieser Gruppe, der muss aber von dem Unternehmen eigentlich keine Ahnung haben, weil sonst müsste man ja das in Personalunion finden. Und die andere Gruppe, die haben wir personenidentisch mit dem Beirat gemacht, um jetzt nicht drei Gruppen auch finden zu müssen und die zu bespielen. Das heißt, hier bin ich der Vorsitzende und habe drei Kollegen im Beirat. Und diese vier Leute, also aktuell sind es vier, es können 3 bis 5 sein bei uns von der Satzung her, die sind personenidentisch besetzt in der Vorstandschaft der Familienstiftung. Die Familienstiftung an sich hat aber natürlich die Stimmrechte, klar, aber sie hat sonst eigentlich keine Funktion. Auch sie bekommt 1% der 10% unseres Gewinnes der Gruppe ausgeschüttet, weil 99% der 10% gehen an die gemeinnützige Stiftung. Und 1% davon geht eben an die Familienstiftung, aber die ist auch ganz normal, die hat eine Erbersatzsteuerverpflichtung, also die muss eigentlich das Geld mehr oder weniger ansammeln, um es dann wieder nach 30 Jahren zu bezahlen, um dann wieder neu anzusammeln. Also es ist eigentlich so ein Modell, wo jetzt auch nicht so viel übrig bleiben wird, sage ich jetzt mal.
Und bei wem sind Sie jetzt angestellt? Beziehungsweise
ich bin gar nicht angestellt.
Ach so.
Aber das ist jetzt... Aber das ist jetzt tatsächlich noch ein bisschen eine Besonderheit, weil ich, ja, ich habe mir jetzt mit dieser Umstrukturierung, ich habe ja zwei Geschäftsführerkollegen, die sind für die operative Geschäftsleitung verantwortlich und ich bin der Beiratsvorsitzende und wollte auch nicht mehr operativ Geschäftsführer sein. Und weil das auch sonst komisch ist, so Beiratsvorsitzender und Geschäftsführer gleichzeitig. Und somit habe ich mir jetzt auch ein bisschen einen Freiraum geschaffen, weil ich jetzt auch mich mit vielen neuen Dingen beschäftige. Und von daher bin ich jetzt auch nicht 5 Tage die Woche anwesend. Ich arbeite auch von zu Hause aus. Ich habe auch mal, wie gesagt, beschäftigt mit irgendeinem Startup, was vielleicht auch für uns sehr interessant sein könnte. Aber und von daher habe ich jetzt für mich beschlossen, mich gar nicht anstellen zu lassen, sondern eigentlich nur das der Firma zu berechnen, die Zeit, wo ich da bin. Und sonst habe ich das eben für mich selber organisiert. Aber das jetzt, ich wollte das einfach so ganz klar auch abgrenzen, dass man da nicht sagt, ja, ja klar, der hat dann da noch den Job und das hat er da noch und da zahlt er sich dann auch ein sattes Gehalt, sondern das wollte ich eben ganz sauber regeln, so wie wenn es ein dritter Fremder wäre, dem würde man jetzt auch, wenn der nicht Vollzeit anwesend ist, ja auch nicht ein Geschäftsführergehalt in voller Höhe bezahlen wollen.
Und hat sich für Sie was verändert, wenn Sie jetzt in der Firma sind? Gucken Sie mit anderen Augen auf das Geschäft? Haben Sie ein anderes Gefühl der Verantwortung? Hat sich da etwas verändert dadurch, dass es Ihnen nicht mehr gehört?
Naja, letzten Endes war ich eigentlich schon immer so eingestellt, dass jetzt nicht das Unternehmen vollständig in meiner Verantwortung liegt, weil wir haben 1000 Leute und 1000 Leute sind dafür verantwortlich, dass wir ein Geschäft machen, dass der Kunde zufrieden ist. Und es spielt eigentlich auch keine Rolle, in welcher Funktion man ist, weil ich sage immer auch, ich habe so ein Format auch mit 9 Mitarbeitern, wenn jetzt wir einen super Vertriebsmann haben, der verkauft ein tolles, neues Produkt, was wir entwickeln müssen, dem Kunden. Der Entwickler entwickelt ein Top-Produkt. Der Kunde ist begeistert. Die Produktion produziert das auch in der Perfektion. Es funktioniert in der Endprüfung alles wunderbar. Und der, der es einpackt, macht einen Fehler. Und der Kunde bekommt ein defektes Produkt. Ja, der sagt dann, ja, Elobar hat schlechte Qualität geliefert. Dem ist eigentlich egal, dass vorher alles super war.
Ja, absolut.
Aber letzten Endes ist es dann doch nicht super, weil der Letzte nicht aufgepasst hat. Und deswegen ist es eigentlich essentiell, dass die ganze Kette gut funktioniert. Und so sehe ich das auch mit der Verantwortung. Es kann gar nicht eine Person die Verantwortung für 1000 Leute übernehmen, was die täglich machen, sondern die Verantwortung müssen die Leute selber tragen. Nur dann ist das auch erfolgreich.
Die klassische Definition dieser Verantwortung ist ja auch meist eher den Kopf hinhalten dafür, wenn was schief geht, als dass man faktisch die Verantwortung haben
kann. Das gehört dann vielleicht ein bisschen zu der Funktion wieder dazu, dass das der Geschäftsführer halt machen muss, ja. Aber sonst, also ich meine, das ist natürlich schon auch eine Unternehmenskulturfrage letzten Endes, ob man jetzt auch diese Verantwortung abgeben will und auch den Mitarbeitenden das zutraut, dass sie das auch gut managen alles.
Wie haben Ihre Mitarbeiter darauf reagiert? Hat sich für die Einzelnen etwas verändert? Und wie, Sie werden ja bestimmt eine Resonanz darauf gekriegt haben, ist ja noch nicht so der ganz übliche Schritt, den Sie da gegangen sind.
Also wir haben keinen Betriebsrat und daher auch keine Betriebsversammlungen. Mhm. Und deswegen haben wir damals, als es dann fertig war, haben wir dann eine Betriebsversammlung das erste Mal einberufen. Und da gab es wilde Gerüchte. Also da gab es dann Spekulationen. Also ich habe dann schon dazu gesagt, das ist eine positive Nachricht, die wir übermitteln wollen. Trotzdem kam dann so, ja, wir werden verkauft. Ist das jetzt positiv? Ich glaube nicht. Also, aber egal, das war trotzdem eine Mutmaßung, ja. Dann war die WM, dann war eine Idee, wir fahren alle nach Brasilien.
Oh nein.
Das war auch eine Idee. Oder alle bekommen einen Baum geschenkt. Das war auch noch so eine Mutmaßung. Und die vierte, die fand ich ganz lustig. Wir bekommen ein drittes Kind. Und deswegen tue ich eine Betriebsversammlung. Also wäre ich jetzt, glaube ich, auch nicht auf die Idee gekommen. Aber das waren so die ganzen Spekulationen am Kaffeeautomat.
Zeigt aber, wie sehr Ihre Mitarbeiter sich in einem familiengeführten Unternehmen fühlen, wenn das ein potenzielles drittes Kind für eine Vollversammlung
reicht. Ja, genau. Und dann war es natürlich positiv, weil letzten Endes ist es ja natürlich viel mehr Sicherheit, weil das Unternehmen einfach nicht mehr verkauft werden kann. Und sonst könnte ja der Unternehmer, dem es gehört, jeden Tag aufwachen und sagen, jetzt nehme ich halt doch eins der vielen Angebote an. Also ich habe mindestens ein Angebot pro Monat bekommen. Das ist so. Da kriegen Sie dann
so ein schöner Hidden Champion, deutsche Fertigungskunst, das glaube ich, dass Sie da mindestens eins im Monat bekommen. Und hat sich denn jetzt im Täglichen was für die Mitarbeiter verändert? Haben die dadurch mehr Verantwortung? Sie haben ja schon gesagt, Sie haben das Unternehmen grundsätzlich so geführt.
Genau.
Jeder hat die Verantwortung für sein. Und das ist auch so geblieben.
Das ist so geblieben, genau. Das ist jetzt eher eine Kulturfrage. Das hat jetzt damit nichts zu tun. Gleichzeitig ist meine Überzeugung schon auch, wenn man in so ein Konstrukt wechseln möchte, muss man schon auch eine solche Kultur im Unternehmen haben. Wenn man jetzt eine extrem hierarchische Kultur pflegt, wo auch letzten Endes viele Entscheidungen bei einer Person immer landen, ist es, denke ich, schwierig umzusetzen, weil diese Person ist ja dann nicht mehr da irgendwann.
Ja.
Es fehlt ja dann dieser Entscheider, der alles entscheidet, der ist ja dann plötzlich nicht mehr da und da sind die Leute überfordert. Also deswegen braucht man schon eine Kultur, wo man die Entscheidungen eben an den Stellen trifft, wo sie auch aufpoppen und wo auch die Kompetenz da ist.
Wir möchten an dieser Stelle, unüberhörbar, gerne auf unseren Sponsor hinweisen. Beyer Dynamic, der renommierte Kopfhörer- und Mikrofonhersteller aus Heilbronn, der den Großteil seiner exzellenten Pro-Audio-Produkte am Standort in Handarbeit fertigt. In diesem Fall unterstützt er uns mit dem Fox USB-Mikrofon und den DT770 Pro-Kopfhörern. Somit ist sichergestellt, dass wir uns hier gut verstehen. Sie haben in einem Interview gesagt, ein Professor habe Sie damals angeschrieben und Ihnen dringend davon abgeraten, diesen Schritt zu gehen. Was war denn seine Sorge? Das hat er ja bestimmt auch dazu geschrieben.
Ja, er hat tatsächlich gesagt, es fehlt die Galionsfigur, es fehlt derjenige, dem die ganze Mannschaft folgt. Also das war so seine Überzeugung. Der war jetzt aber auch ein älteres Semester. Da bin ich eben anderer Auffassung. Das hat schon auch was wiederum mit der Unternehmenskultur zu tun. Weil man kann eben, auch wenn das Unternehmen auch kleiner ist, bin ich auch der Überzeugung, dass nicht eine Person immer die richtigen Entscheidungen treffen kann. Also das kann zufällig so sein, aber es kann zufällig auch genauso nicht so sein. Und von daher muss man das eben so organisieren, dass es eben nicht, die Organisation nicht immer auf den wartet, der jetzt den Weg weist, sondern dass die Organisation selber den Weg nimmt und vielleicht auch merkt, dass es der falsche Weg ist, weil das ist ja auch wichtig, dass man scheitern darf. Und wenn man diese Erkenntnis hat, dann ist es halt auch, sollte es auch kein Problem sein, einfach umzudrehen, zu sagen, ja, wir haben jetzt das ausprobiert, es funktioniert nicht, wir müssen leider die Weggabelung doch nach links nehmen, statt zunächst rechts, wo wir gedacht haben, das sei der richtige Weg.
Was haben Sie da so, oder Sie oder vielleicht sogar schon Ihr Vater da so richtig gemacht? Solch eine Kultur würden ja doch die meisten Unternehmen gerne haben. Wie bekommt man so eine Kultur?
Ja, es hat einfach was mit Vertrauen zu tun, natürlich. Also man muss einfach Vertrauen haben in die Menschen, die man beschäftigt. Und dann kann man denen ja auch die Verantwortung übertragen. Und dann muss man auch darauf vertrauen, dass das richtig ist. Und wie gesagt, das kann ja trotzdem, also ich sage ja auch, es darf ja auch ein Fehler gemacht werden, aber ich bin ja auch nicht unfehlbar. Ich habe wahrscheinlich auch einige Entscheidungen falsch getroffen. Wenn wir jetzt rückwärts mal schauen würden, gibt es mit Sicherheit irgendwas, wo vielleicht nicht richtig war oder wo man vielleicht anders hätte machen sollen. Aber das ist ja meistens so. Hinterher ist man immer schlauer. Aber das gehört halt auch dazu, dass man das zulässt, dass man sagt, okay, du kriegst es nicht den Kopf runtergerissen, wenn du sagst, das war jetzt falsch, weil sonst passiert ja, sonst wird ja niemand zugeben, dass es vielleicht ein Fehler war. Und dann läuft man den we falschen Weg noch 1000 Kilometer weiter und weiß einfach schon vorher, dass er eigentlich falsch ist.
Die vielgerühmte Fehlerkultur, die in der
Ja.
Praxis dann doch oft an ihre Grenzen stößt, weil vielen das Vertrauen fehlt, dass man über Ausprobieren, Trial und Error irgendwann doch zu einem sinnvollen Ziel kommt.
Ja.
Es gibt ja noch einige mehr Unternehmen, die in Verantwortungseigentum, wie sagt man, firmiert sind oder
Ja, gegangen sind,
geschieden.
also die in Verantwortung sei, diesen Weg eingeschlagen haben. Ja, gibt's
Ja,
mittlerweile. Also wie gesagt, ich hatte es ja vorher gesagt, ich war ja auch, den Armin Steuernagel von Purpose habe ich auch erst im Nachgang, nachdem wir unsere Stiftung gegründet hatten und das umgesetzt hatten, kennengelernt.
Okay. Es sind ja Unternehmen wie Zeiss, wie Bosch, aber auch Alnatura, Voss, Startups wie Ecosia,
Ja.
Einhorn, Startnext. Was vereint diese doch sehr unterschiedlichen Unternehmen? Was würden Sie sagen?
Ja, die vereint eben eigentlich schon das gleiche Mindset, denke ich mal, dass man schon mal als erstes der Meinung ist, dass ein Unternehmen keiner Person gehören muss, weil der Erfolg des Unternehmens oder auch der Wert des Unternehmens ja nicht von einer Person geschaffen wird, sondern von der Gemeinschaft, die dort arbeitet. Eine Person allein kann auch einen Wert schaffen, aber natürlich nicht den Wert, den
Genau.
das Unternehmen dann hat. Und das vereint uns sicherlich, dass wir dieses Mindset haben, dass wir sagen, Unternehmensverkauf ist auch keine gute Idee. Oder auch vererben kann auch kritisch werden, wenn es vor allem jetzt mehrere Erben sind, die sich streiten, dann muss es doch verkauft werden zum Beispiel. Oder es führen zwei, die sich überhaupt nicht vertragen. Also da gibt es ja alle möglichen Konstellationen. Aber das vereint uns sicherlich, und das ist, glaube ich, schon der Hauptpunkt des Mindset, dass man sagt, ein Unternehmen hat zwar einen gewissen Wert, den wird es haben, aber diesen Wert muss man nicht realisieren und den muss man auch vielleicht auch gar nicht feststellen, wie hoch der jetzt heute ist und wie hoch er in 10 Jahren ist und wie hoch er vor 10 Jahren war. Das spielt eigentlich keine Rolle, sondern man muss Leute suchen, die perfekt passen, um das Unternehmen weiterzuführen im Verantwortungseigentum. So wie wenn es ihr eigenes Unternehmen wäre, mit dem Unterschied, dass es ihnen halt nicht gehört. Das ist so
Denken Sie,
sicherlich
dass
das, was uns alle eint, dieses Mindset.
Es wird ja viel diskutiert über das Sterben des eigentlich hochgelobten deutschen Mittelstands. Würden Sie das insgesamt als eine sinnvolle, gangbare Lösung für doch sehr viel mehr Unternehmen, auch gerade jetzt im deutschen Mittelstand, sehen?
Ja, also ich habe es ja vorher schon gesagt, also ich würde es jeden Tag wieder machen. Also für mich war es absolut genau das Richtige und das fühlt sich auch nach 4 Jahren perfekt an. Also ich würde es auch, ich kann es auch empfehlen zu tun, auf jeden Fall. Gleichzeitig sage ich auch, die Organisation muss eine gewisse Reife vielleicht auch haben, wenn wir es mal so bezeichnen wollen. Mhm. Ich kann vielleicht auch nicht jedes Unternehmen in so ein Konstrukt überführen. Da braucht es schon die gewisse Unternehmenskultur dazu. Und letzten Endes ist es ja immer die Entscheidung des Eigentümers. Also wir sagen ja jetzt nicht, das ist die beste Lösung für alle, sondern eigentlich ist es einfach eine sehr gute Lösung für die, die dieses Mindset haben. Und deswegen treten wir ja auch in der Bewegung dafür ein, dass es eben einfacher wird, weil jetzt sage ich mal, wir sind jetzt groß, ich hatte jetzt diese Idee und ich bin jetzt auch jemand, der sich jetzt nicht so schnell davon abhalten lässt, wenn ich jetzt eine Idee habe, die setze ich dann auch irgendwie um. Und das hat jetzt halt in dem Fall auch 6 Jahre gedauert, viel Geld gekostet. Jetzt jemand anderes würde vielleicht dann irgendwann nach 2 Jahren sagen, wisst ihr was, mach's jetzt doch nicht. Ich habe jetzt keine Lust mehr.
Ja.
Und das kann es ja eigentlich nicht sein, sondern dafür treten wir ein, dass wir sagen, es muss deutlich einfacher werden, auch für kleinere Unternehmen gangbar sein, weil wir haben jetzt die Größe, eine eigene Stiftung zu gründen und haben auch dann genug Geld, was die Stiftung bekommen kann, weil die Größe einfach dann das ermöglicht. Wenn ich jetzt viel kleiner bin, dann lohnt sich das ja gar nicht, weil was will die Stiftung dann mit ein paar Euro anfangen? Da kann ich ja gar niemanden dafür beschäftigen, da kann ich nicht vernünftig Projekte entwickeln oder investieren in Projekte. Also von daher sagen wir einfach, das ist dafür für diese ganze Unternehmensgruppe eigentlich kein gangbarer Weg heute. Zudem, dass es noch so kompliziert ist. Also auch wenn man das jetzt mal beiseite lässt, ist es dann für manche auch trotzdem nicht machbar, weil die Größe fehlt zum Beispiel.
Ja gut, da hoffen wir ja darauf, dass diese Unternehmensrechtsform unter Verantwortungseigentum anerkannt wird in Deutschland. Das würde es ja schon mal deutlich einfacher machen für eventuelle Nachahmer.
Genau.
Armin Steuernagel von der Purpose-Stiftung für Verantwortungseigentum hat in einem Arte-Beitrag gesagt, die Rechtsform könne, jetzt Zitat, vieles von dem, was krank ist an unserem kapitalistischen System, heilen. Was sagen Sie dazu? Mhm. Was ist denn krank an unserem System und was kann, muss oder sollte geheilt werden?
Ja, er meint also zum Beispiel auch natürlich diese Unternehmensverkäufe, wo ich eben eine Bewertung dann erstelle von einem Unternehmen. Der Käufer kauft es dann zu dieser hohen Bewertung und hat natürlich entsprechend eine Erwartungshaltung an die Rendite, die das jetzt abwerfen muss, weil er ja auch so viel Geld ausgegeben hat. Und das hat halt auch vielen Unternehmen in der Vergangenheit schon das Genick gebrochen, weil einfach die Bewertung vielleicht viel zu hoch war. Oder eben diese anderen Dinge, wo wir vorher gesagt haben, ne, da baut eine Mitarbeiterschaft ein Unternehmen erfolgreich auf und dann plötzlich durch einen Verkauf wird es komplett zerschlagen oder ganz zugemacht. Das sind ja alles Sachen, die sind ja nicht, das ist ja nicht gut. Und das passiert natürlich immer, wenn, und das meint er mit kapitalistisch, wenn halt viel Geld im Spiel ist, dann setzt ja das andere, was man vielleicht auch betrachten könnte, nämlich die Menschen, die da arbeiten, das ist dann völlig unerheblich und dann zählt nur das Geld und alles andere ist wurscht.
Und die KPIs, ja.
Genau.
Er hat ja dazu auch gesagt, wenn ein Unternehmen sich hingegen selbst gehöre, zählten die besten Ideen der besten Köpfe. Das ist ein Upgrade für den Kapitalismus. Ich glaube, das ist eine ganz schöne Zusammenfassung für die Idee, die hinter Verantwortungseigentum steht.
Genau.
Die Rechtsform wird häufig mit Purpose in Zusammenhang gebracht. Deshalb meine Frage jetzt, hat Elobau auch einen formulierten Purpose, nach dem das Unternehmen ausgerichtet ist?
Mhm. Ja, wir haben, also wir sind seit 2010 auch klimaneutral bis ins Produkt. Also das, was man heute diskutiert, ist ja oft, dass das Unternehmen klimaneutral wird, dass der Standort oder die Produktionshallen sozusagen. Aber wir machen das seit 2010 schon bis ins Produkt, also Scope 3, bis zum Tor des Kunden oder bis zum Ausgangstor von uns, wenn der Kunde den Transport selber übernimmt und wir den organisieren, ist der auch noch klimaneutral. Und von daher ist, haben wir ja schon immer eine sehr nachhaltige Ausrichtung, was jetzt auch natürlich auch ein bisschen wiederum, das ist ja nicht nur ökologische Ausrichtung, das ist ja auch eine soziale Ausrichtung, das hat auch was mit Kultur zu tun, wie geht man mit den Mitarbeitern um, wie bindet man die ein, das hat alles, spielt da alles mit rein. Und wir haben, also wir hießen sehr lange, also erstmal hießen wir Elektrobauelemente, ganz früher, so hat es mein Vater mal gegründet. Das haben wir dann irgendwann mal ersetzt durch Elobau Sensor Technology, weil Elektrobauelemente schon im Deutschen ein Zungenbrecher ist und im Ausland hat gar niemand was damit angefangen, geschweige denn konnte er das Wort irgendwie lesen. Von daher haben wir dann gesagt Sensor Technology, aber dann haben wir gesagt, okay, Sensor Technology, es stimmt eigentlich auch nicht mehr. Wir machen deutlich mehr und auch andere Dinge. Das kann man gar nicht unter Sensor Technology mehr so richtig verorten. Und haben dann mit unseren Mitarbeitern uns mal an einem Samstag zusammengesetzt. Freiwillig war das natürlich. Und haben überlegt, für was steht eigentlich Elobau? Und da haben wir dann so ein World Café Format gemacht, haben geguckt, haben geschaut, was kommen da für Cluster zusammen. Und letzten Endes war es dann diese Nachhaltigkeit. Und aus diesen Clustern haben wir dann ein Claim entwickelt, Creating Sustainable Solutions, also Elobau Creating Sustainable Solutions, und haben das jetzt abgekürzt, weil das auch relativ lang wieder war, weil wir es auch häufig zum Logo schon verwenden wollen, und haben einfach das verändert in Sustainable Solutions. Und das beschreibt eigentlich so auch diesen Purpose, dass wir sagen, wir wollen nachhaltige Lösungen, machen. Und das ist jetzt mal egal, ob das jetzt das Produkt ist, was wir herstellen, ob wir das interne Prozesse sind, die nachhaltig sind, ob wir irgendwas einkaufen, was idealerweise nachhaltig ist. Es soll eigentlich überall wirken. Und so ist es unser Fixstern, nachdem wir uns ausrichten und auch ausrichten können und wissen, okay, wenn wir mal eine Entscheidung treffen müssen für irgendwas, ob wir das machen oder nicht, dann können wir mal da auf den Fixstern schauen und sagen, zahlt der eigentlich da ein? Ist das eine nachhaltige Lösung? Oder ist es vielleicht nur eine kurzfristige Lösung, die nicht so nachhaltig ist, dann würden wir es eher nicht machen.
Seit wann verfolgen Sie Nachhaltigkeitsziele? Auch das klingt ja so, als würden Sie das doch durchaus schon ein bisschen länger machen.
Ja, tatsächlich haben wir 2009 uns auf den Weg gemacht, im Krisenjahr, witzigerweise. Oder vielleicht auch deshalb. Nee, eigentlich nicht. Ich werde oft gefragt, warum haben wir uns da auf den Weg gemacht? Und das war einfach tatsächlich mal irgendwann so eine starke Beobachtung, was man natürlich immer wahrgenommen hat. Ich bin im Allgäu aufgewachsen. Das Wetter hat sich deutlich verändert. Wir haben keinen Schnee mehr. Also jetzt hatten wir mal gerade ein paar Tage Schnee, sage ich mal, auch relativ viel, aber das ist schon wieder weg. Und wir hatten, oder ich hatte als Kind immer 1,5 Meter Schnee. Das war einfach normal.
Andere
Und das
Winter.
von November bis April. Und da war es eben sehr deutlich erkennbar, dass ein Klimawandel auch bei uns schon sehr stark sichtbar ist. Und dann habe ich mir halt überlegt, was kann man als Unternehmen tun, um dem entgegenzuwirken? Und dann haben wir uns da auf den Weg gemacht, haben ein Ingenieurbüro erstmal eingeladen, haben geschaut, was können wir machen, haben die erste Klimabilanz erstellt, haben gesagt, okay, wie kriegen wir da die Emissionen weg? Und die, die wir nicht wegkriegen, die kompensieren wir nach wie vor. Nach Goldstandard kaufen wir eben Zertifikate ein. Und das alles, obwohl, ich sage immer, obwohl der Kunde es nicht bestellt hat. Unsere Kunden kommen jetzt so seit einem Jahr
So langsam,
teilweise
ne?
auch mit Fragen in diese Richtung. Bisher hat es niemand interessiert so richtig. Leider.
Und Sie haben es trotzdem gemacht.
Und wir haben es trotzdem gemacht.
Ist
Und wir sind
denn
immer noch am
der
Leben,
Purpose?
weil das ist ja auch so ein Punkt, wo ich immer gefragt werde, auch wenn wir Schulklassen da haben, wenn wir Studenten da haben, die sagen immer, es geht ja eigentlich nicht. Es geht nicht. Man kann nicht nachhaltig und erfolgreich sein. Dann sage ich, warum nicht? Dann kommt dann auch keine Antwort. Aber es ist praktisch auch schon krass, dass man in der Schule schon so ausgebildet
schon
wird
lernt,
und in der Uni dann
entweder
auch,
oder.
dass man eigentlich sich entscheiden muss, bist du ein Guter, dann bist du halt nicht erfolgreich, oder bist du ein Schlechter, dann bist du erfolgreich.
Wie ist denn das? Haben sich Ihre Zahlen nach unten verändert durch den nachhaltigen Ansatz oder haben Sie es einfach
Natürlich
besser
nicht.
gemacht?
Nein, natürlich nicht. Hat sich nicht entwertet. Natürlich investiert man auch mal Geld, aber in irgendwelche Maßnahmen, die man umsetzen möchte. Aber die sind meistens, es ist, auch betriebswirtschaftlich rechnen die sich natürlich mit einem langen Horizont oder einem längeren Horizont.
Ja.
Ja, manche Sachen rechnen sich schneller, manche brauchen schon ein paar Jahre, vielleicht auch mal 10 Jahre sogar, bis es sich wirklich rechnen. Aber witzigerweise rechnen sie sich fast alle. Und bis auf die Kompensation. Also wenn wir jetzt
Ja, okay,
Klimazertifikate
dieses
kaufen, da
Geld,
gibt es
ja.
kein Payback, wobei ich da eben der Meinung bin, wir verursachen ja auch den CO2-Ausstoß durch die Dinge, die wir einkaufen. Für Abfall zahlen wir, für Abwasser zahlen wir, das sind wir gewöhnt, für CO2 zahlen wir halt, ich sage mal, noch nicht. Das müssen wir, glaube ich, ändern, weil sobald es eben Geld kosten würde, würden wir ganz schnell eine Veränderung wahrnehmen, weil dann eben manche Sachen auch nicht mehr gemacht werden, so wie sie jetzt heute gemacht werden, weil es billiger ist.
Aber da schließt sich eigentlich auch der Kreis zu dem, was Sie anfangs gesagt haben. Sie haben jetzt gesagt, Nachhaltigkeit braucht eine langfristige Perspektive. Dem würde ja das ewig drohende Damoklesschwert, dass das Unternehmen verkauft wird und dafür ja an wen auch immer es verkauft werden muss, zahlenmäßig hübsch gemacht werden muss, auch absolut im Wege, sodass Sie im Grunde durch das neue, durch das Stiftungsmodell auch sichergestellt haben, dass weiterhin das Unternehmen in der Lage ist, langfristige, sinnvolle Lösungen
Zu denken.
anzustreben.
Genau. Das ist ja auch noch ein Punkt, das haben wir vielleicht vorher, habe ich das gar nicht explizit gesagt. In so einem Unternehmensverkauf, vor allem wenn es Konzerne kaufen, die wollen Quartalszahlen sehen. Die interessiert
Genau.
nicht eine langfristige Wirkung von irgendeiner Investition. Die sagen, er ja, rechnet sich nach einem Jahr, also vielleicht auch manchmal sogar muss es sich noch kürzer rechnen. Und wenn man sagt, nee, es dauert anderthalb, dann sagen, ja, Pech gehabt, dann können wir es halt nicht machen. Das interessiert die ja
Ja.
nicht. Also die haben nicht diese langfristige Sichtweise. Und ein Familienunternehmen hat das natürlich schon und ein Stiftungsunternehmen hat es natürlich erst recht.
Haben Sie Ihre Nachhaltigkeitsbestrebungen zertifizieren lassen? Sind Sie Corporation oder Gemeinwohlökonomie bilanziert?
Also wir
Gibt es da
sind
so Verbindungen?
Gemeinwohlökonomie bilanziert tatsächlich. Ja, das haben wir haben zunächst den DNK auch gehabt als Nachhaltigkeitsberichterstattung, haben das zeitweise dann sogar beides gemacht, als wir die erste Gemeinwohlökonomie-Bilanz erstellt haben, haben jetzt aber nur noch die Gemeinwohlökonomie-Bilanz, weil sie extrem transparent ist, weil sie im Prinzip, also man macht sich da schon sehr nackt, sage ich jetzt mal. Also da ist alles transparent, aber damit haben wir jetzt eben auch kein Problem, weil eigentlich, was will man verstecken? Also was sollte man nicht zeigen? Und man zeigt natürlich auch negative Punkte, wenn welche vorhanden sind, aber damit muss man ja auch umgehen. Weil wenn es
Sagen
jemand
Sie
so
mal, Fritz.
entdeckt, dann ist es ja auch komisch, also dann wird es erst recht blöd. Und so kann man einfach sehr transparent eigentlich alles zeigen und auch Entwicklungen natürlich aufzeigen. Wenn ich jetzt Bilanz 1 und Bilanz 2 anschaue, was hat sich verändert, an was habe ich gearbeitet? Und ich bekomme halt auch bei der Gemeinwohlökonomie, ich sage immer, ein Kontoauszugsblatt mit einer Bepunktung. Die haben ja minus 3.600 bis plus 1.000 Punkte, was man erreichen kann. Und so kann ich im Prinzip auch sehen, erstens mal, wo stehe ich überhaupt? Ich kann mich mit anderen Unternehmen vergleichen, die vielleicht ähnlich aufgestellt sind und sich auch zertifizieren haben lassen, um einfach mal so ein Gefühl zu bekommen, bin ich schon gut oder bin ich schon sehr gut oder bin ich so Mittelklasse
Auf
oder
dem Weg.
und
Auf
das
dem
kriege ich ja
Weg.
alles mit einer normalen Berichterstattung eigentlich nicht hin, weil da schreibe ich halt die guten Sachen in
Ja.
meinen Nachhaltigkeitsbericht rein und das liest sich ja alles auch schön, aber ich muss ja die negativen Punkte, die kann ich ja weglassen. Die muss ich ja dann nicht erwähnen.
Sie sagen das so erfrischend selbstverständlich, dass man sich wirklich fragt, warum es nicht tatsächlich selbstverständlich in der Wirtschaft ist. Denn auch damit gehören Sie doch eher noch heute zur Ausnahme als zur Regel, dass Sie sich haben nachhaltigkeitsmäßig bilanzieren lassen. Ich möchte noch mal auf den Punkt Purpose zurückkommen. Sie haben gesagt, Sustainable Solutions ist Ihr Purpose. Auch weiter vorne im Gespräch, als wir über die Stiftungslösung gesprochen haben, haben Sie gesagt, naja, manche haben Sorgen, wenn es keinen klassischen Eigentümer mehr gibt, fehlt so der Kopf des Unternehmens, der voranstreitet und der auch das letzte Wort hat. Kann ein Purpose, so wie Sie ihn definiert haben, einen Teil dieser Funktion übernehmen oder ist das konkret bei Ihnen so?
Ja, ich habe ja schon, also das hatte ich, glaube ich, schon so ein bisschen versucht zu erklären, dass es schon auch der Leitstern ist tatsächlich bei uns. Aber das ist ja jetzt ein sehr universeller Leitstern, sage ich jetzt mal, der ist ja jetzt nicht so ganz konkret. Ja, da kann ich mir jetzt trotzdem noch verschiedene Interpretationen vorstellen.
Ja, es ist trotzdem keine Handlungsanweisung.
Trotzdem hilft er natürlich bei Entscheidungen. Und wir kommen immer wieder zurück auf die Eigenverantwortung der einzelnen Mitarbeiter. Mhm. Wenn ich das so organisiert habe, dass das eben da eine hohe Selbstverantwortung der einzelnen Teams ist, die sich selber auch Entscheidungen treffen können, dann braucht man diesen Führer gar nicht mehr, weil die wissen selber, wo sie hingehen. Die Leitplanken muss man natürlich setzen, klar. Da ist jetzt der Leitstern, da hat man vielleicht auch festgelegt, was man jetzt vielleicht auch nicht entwickeln möchte und welche Produkte man auch oder welche Kunden man nicht bedienen möchte oder welche Branchen man nicht bedienen. Das kann man ja alles festlegen. Und in diesem Rahmen, den man dann da steckt, können die Mitarbeiter oder die einzelnen Teams, also wir haben ja auch 4 Geschäftsbereiche, wir haben auch 4 Teams, die sich da mit auch neuen Produkten beschäftigen, selber überlegen, was ist jetzt so mein nächster Schritt? Was brauche ich jetzt noch dazu in meinem Portfolio? Was muss ich jetzt noch machen? Dann muss man natürlich ein Geschäftsmodell dafür auch entwickeln, sagen, okay, lohnt sich das jetzt, der Invest? Aber das ist jetzt auch alles, was ja aus dem Team dann kommt. Da ist ja, weil letzten Endes der entscheiden müsste dann am langen Hebel, der würde ja auch diese Fragen stellen. Und wenn die Leute die Fragen sich schon selber stellen und vielleicht die Antwort finden, dass das jetzt gar kein gutes Modell ist, dann schlagen sie es auch gar nicht mehr vor, weil sie selber merken, das wäre zwar eine nette Idee gewesen, aber das rechnet sich ja gar nicht. Brauchen wir nicht machen.
Mhm. Mhm. Corporate Purpose ist ja derzeit in aller Munde, wird viel drüber geredet und geschrieben. Viele halten es für einen Marketing-Buzz und viele Unternehmen zugegebenerweise benutzen es ja auch wie ein Marketing-Buzz. Ein wohlklingendes Statement, was das Unternehmen oder das Produkt oder die Marke in ein besseres Licht drückt. Wie sehen Sie das als ein Unternehmen, das doch schon viele ja sehr interessante moderne Wege gegangen ist. Ist das für Sie Marketing-Buzz oder glauben Sie, dass da ein Paradigmenwechsel hintersteht, der potenziell die Welt verändern kann?
Ja, ich hoffe schon, dass es einen Paradigmenwechsel geben wird, weil wir das dringend brauchen. Weil so wie wir bisher unterwegs waren, haben wir einfach, also ich sage mal sogar wahrscheinlich meine Generation noch ein Erleben, dass es nicht mehr so toll ist und unsere Kinder erst recht. Das heißt, wir wissen eigentlich alle, dass wir dringend etwas verändern müssen, aber ich habe so bis vor dem Virus, sage ich jetzt mal, auch mit einem Freund, wenn wir da philosophiert haben, haben wir gesagt, es muss, glaube ich, irgendwas Krasses passieren. Von allein wird es sich nicht verändern. Also weil einfach, man liest dann wieder, dass das und das schlecht ist und das, und dass wir jetzt eigentlich eine Prognose haben. Wir haben noch 40, 50 Ernten vor uns, also 40, 50 Jahre, wo wir mit unserem Boden noch Lebensmittel erzeugen können, bevor wir sie dann gänzlich mit künstlichen Düngern nur noch erzeugen können. Wir haben einen Klimawandel, der uns in verschiedenen Facetten, da kann man jetzt sagen, ich glaube jetzt nur an 4 Grad, ich glaube nur an 3, aber es wird auf jeden Fall was verändern. Ja, das brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren, das ist Fakt. Das wissen wir alles, aber ich habe so den Eindruck gehabt, das hat niemand weiter interessiert. Wir haben einfach gesagt, wir fahren jetzt einfach mal weiter, geben nochmal Gas. Und dann kam der Virus und plötzlich gab es eine Vollbremsung weltweit, was man sich halt eigentlich nicht vorstellen können, dass sowas überhaupt funktioniert, also dass das überhaupt stattfinden kann. Und das ist, glaube ich, das Krasse, was ich in dem Gespräch mit meinem Freund so gesagt habe, dass so irgendwas Krasses passieren muss. Das ist wahrscheinlich der
Das ist
Virus,
passiert,
ja.
ja.
Und das ist, glaube ich, auch unsere Chance, jetzt drüber nachzudenken, ob wir jetzt, wenn sich das alles etwas, wenn man das etwas in den Griff bekommen hat, also in den Griff bekommen in Anführungszeichen, also wenn man damit leben gelernt hat vielleicht, dass man, ob man dann wieder das Gaspedal ganz durchdrücken sollte und gucken, dass man wieder auf Niveau 2019 und dann darüber hinaus weiter wachsen,
schnell drüber
genau,
hinweg,
höher,
ja.
Schneller, weiter, oder ob man vielleicht das jetzt als Anlass nimmt, umzudenken, zu sagen, nee, wir müssen jetzt eigentlich das als Chance nehmen und sagen, was kann ich denn als Unternehmen jetzt auch ändern, damit es eben nicht mehr so ist wie vorher.
Zwischendurch ein Hinweis in eigener Sache. Wer sich noch näher mit Purpose beschäftigen will, dem empfehle ich unser neues Buch Corporate Purpose, das Erfolgskonzept der Zukunft, wie sich mit Haltung, Gemeinwohl und Profitabilität verbinden lassen. In diesem Buch erläutern wir, was Corporate Purpose ist und warum er ein Unternehmen von Grund auf verändern kann. Sie erhalten einen Leitfaden und jede Menge Praxiswissen, um auf der Grundlage von Purpose ein tragfähiges Geschäftsmodell mit starken Marken und einem überzeugenden Beitrag zum Gemeinwohl entwickeln und implementieren zu können. Ausführliche Fallbeispiele von Marken wie VD, Veleda oder Essity und den Hamburg Towers, die auch schon hier im Podcast zu Gast waren, zeigen auf, wie Unternehmen Purpose in der Praxis erfolgreich umsetzen. Das Buch ist als Softcover und als E-Book überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Ihre Stiftung, Sie hatten vorhin schon mal angesprochen, dass sie schon eine Größe hat, dass auch damit tatsächlich Projekte durchgesetzt werden können, umgesetzt werden können. Worum kümmert sich Ihre Stiftung? Was sind so Ihre Herzensprojekte, die da verfolgt werden?
Ja, es sind drei Bereiche, die die Stiftung unterstützen darf oder eben idealerweise selber Projekte entwickeln kann. Das ist einmal Bildung, Integration und Umweltschutz. Das sind diese drei Felder, die ich definiert habe als Stifter. Und in diesen Feldern ist die Stiftung aktiv und hat auch seit 2016 schon einige Projekte natürlich unterstützt, aber auch einige Projekte schon selber auf den Weg gebracht, die es ohne die Stiftung nicht gegeben hätte. Und das war eigentlich auch so das Ziel dabei.
Welches ist da so? Ich habe gelesen, besonders im Bereich Bildung sind Sie sehr aktiv. Was ist da das Stiftungsanliegen? Was fördern Sie da?
Ja, bei der Bildung ist es so, das Projekt hat tatsächlich die Stiftung geerbt von mir. Also das, der Start für dieses Projekt war schon bevor die Stiftung da war. Allerdings waren wir damals schon, also naiv, wie wir waren, der Meinung, dass die Stiftung das dann gleich finanzieren wird, weil wir ja nicht gedacht haben, dass wir 6 Jahre brauchen, um die Stiftung zu bauen. Insofern hat sie es dann geerbt, aber eigentlich hätte sie es nicht erben sollen, sondern hätte es eigentlich von Anfang an begleiten sollen. Das kam dann leider anders. Bildung, ich bin einfach der Meinung, dass wir dringend eine Reform brauchen in unserem Bildungssystem, weil wir den Kindern abtrainieren, selbstständig Wissen sich anzueignen. Kinder sind wissbegierig. Ich selber habe 2 Kinder. Das war bei beiden Kindern genau gleich. Die werden geboren, die lernen irgendwann zu sprechen. Die stellen Fragen, die saugen das auf wie ein Schwamm. Und dann kommen sie in die Schule. Und meistens, also bei unseren Kindern war es so, die Grundschule hat es schon geschafft, das zu stören, diesen Drang, Wissen aufzusaugen. Und die höhere Schule war dann leider auch nicht besser. Und das müssen wir dringend verändern, weil es ist so einfach eigentlich, die Kinder bei der Stange zu halten, dass sie selbstständig sich das erarbeiten. Aber wir machen das eben noch wie 1860 oder irgendwas,
verändert,
wo wir das mal erfunden haben, wie wir Kinder beschulen wollen. Und jetzt sind wir halt im Jahr 2022, da gehört auch eine Reform her, die das anders macht. Und das Projekt, was wir unterstützen in Leutkirch, ist ein ganz normales staatliches Gymnasium, das HMG, ans Muttergymnasium. Und da gab es eine Gruppe von Lehrern, 30 Kolleginnen und Kollegen, die haben sich auf den Weg gemacht und haben gesagt, okay, wir wollen jetzt unsere Schule verändern. Wir wollen natürlich eine staatliche Schule bleiben. Wir haben jetzt nicht das Interesse, das in eine Privatschule umzuwandeln, sondern wir wollen in dem normalen System bleiben, aber wir wollen es so gestalten, dass Kinder gerne in die Schule gehen. Und die sind dann in die Schweiz gefahren, nach Österreich, in Deutschland, haben sich verschiedene Schulen angeschaut und haben so aus diesen Eindrücken ein Best-of gemixt, Lernhoch 3, wie das jetzt dann geheißen oder wie das auch heißt, und haben dann dieses Konzept, was sie erarbeitet hatten, sind sie zum Oberschulamt gefahren, haben dort Applaus geerntet, haben gesagt, super, das müsst ihr unbedingt machen. Dann haben sie gesagt, okay, wir brauchen Geld, um das umzubauen, also weil es gehört auch Lernen, also eine Säule ist auch die Lernlandschaft. Und
sie haben
dann hat das Oberschulamt gesagt, ja, dafür, ne? Geld haben wir leider nicht. So, und jetzt kamen die zurück und zufälligerweise kenne ich eben einen oder zwei dieses Teams und die haben mir das dann erzählt und da ich dachte, ja, daran kann es jetzt ja nicht scheitern. Wir müssen da gucken, dass wir das trotzdem auf den Weg bekommen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, dann sponsern wir das, aber wir müssen natürlich die Stadt ins Boot holen, die das dann auch unterstützen muss und so weiter und so. Es war ein langer, auch mühsamer Weg, aber wir haben es auf den Weg gebracht und die Schule ist jetzt umgestellt und also wen es interessiert, das ist ein sehr berührender Film, den wir auch gedreht haben mit der Stiftung dann, also Hans-Mutter-Gymnasium, da ist ein Video auf der Website eingebunden, wo Kinder eigentlich erzählen, wie es ihnen geht. Ich habe die Schule jetzt auch im Rahmen von dem Arte-Beitrag kam dann zwar da, wurde nicht verwendet, auch nochmal besucht jüngst und wenn du dann in der Klasse stehst und fragst die Kinder, wie geht's euch jetzt im Vergleich zu vorher? Das streckt fast die ganze Klasse und alle sagen, ich möchte nie mehr in eine andere Schule zurück. Das kann man sich gar nicht, also sie sagen, der eine hat gesagt, ich kann mir das nicht mehr vorstellen, in eine normale Schule zurückzukehren. Und das ist natürlich extrem berührend, wenn man das dann hört.
Ja, sehr.
Und dann fragt man sich allerdings auch, warum ist das jetzt die Ausnahme und nicht die Regel?
Ja, absolut, weil offensichtlich ist es ja machbar. Das heißt, brauchen Sie auch im täglichen in der täglichen Beschulung mehr Geld oder war es in Anführungsstrichen
nur der Umbau? Nein, das ist nur der Umbau. Das ist nur der Umbau. Die brauchen dann
kein Geld mehr.
Und
das andere ist das andere ist das Glauben an ein anderes und das Leben eines anderen Konzeptes. Ja. Werden Sie sich da oder Ihre Stiftung mehr für einsetzen, um das bekannter zu machen, das System?
Auf jeden Fall, ja, das ist schon auch unser Ziel, also dass wir da natürlich ein bisschen das weiter verbreiten. Wir wollen natürlich auch so ein bisschen, wie gesagt, das holperte da jetzt leider auch nochmal, weil man jetzt eben auch nicht umbauen konnte, so wie es eigentlich geplant war. Das ist also, da ist man immer wieder auch zurückgeworfen und muss wieder sich was Neues überlegen, ein Provisorium bauen. Und wir wollten eigentlich jetzt schon ein bisschen warten, bis da ein bisschen mehr Ruhe wieder drin ist, dass das wirklich auch wirklich sauber läuft. Und das vielleicht idealerweise natürlich, da muss man allerdings noch eine ganze Weile warten, bis die ersten Fünfer dann ihr Abitur machen, wobei es ist jetzt auch nicht mehr so weit entfernt. Sind jetzt schon 4 Jahre, glaube ich. Also von daher können wir da jetzt wahrscheinlich jetzt auch noch abwarten, um dann einfach auch mal zu zeigen, was ist so der Unterschied eigentlich, das Ergebnis. Und es ist halt schon beeindruckend, also einmal, wenn man da in diese Schule geht, wir haben eine in Oettingen angeschaut, die ähnliches Konzept hat, auch staatliches Gymnasium. Wir haben die am Freitag besucht, um 11 sind wir gekommen als Gruppe, die Rektorin hat uns empfangen, die hat gesagt, ja, 12:30 wird die Schulklingel läuten, die Leute werden nicht rausströmen. Und wir haben uns alle, haben uns alle angeschaut und gesagt, ja, Freitagmittag, ich glaube nicht, dass da jetzt 12:30 alle irgendwie bleiben. Und wir sind um 3:30 gefahren und da waren immer noch viele Schüler da, die an irgendwelchen Projekten einfach weitergearbeitet haben, weil sie einfach so im Thema waren und es war ihnen wurscht, dass jetzt 12:30 die Glocke geläutet hat und dass es Freitag war, sondern die haben einfach, ja, weil sie so motiviert waren und das Thema bearbeiten wollten, nicht bis Montag warten.
Ja. Das ist natürlich sehr überzeugend und gleichzeitig denkt man, oh Mann, warum ist das nur in einem kleinen Eckchen von Deutschland möglich? Wir hätten es so dringend nötig, unser Bildungssystem zu überarbeiten und neu zu strukturieren. Ja. Nochmal zurück auf Ihre Mitarbeiter, dass solche Projekte möglich sind, erwirtschaften die 1000 Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen. Haben Sie da ein Feedback? Sind die Menschen stolz darauf, dass über ihre Wirtschaftsleistung, über ihre Wertschöpfung Projekte dieser oder anderer Art unterstützt werden können? Merken Sie das als Effekt? Kommen Menschen zu Ihnen, bewerben sich und möchten gerne bei Ihnen arbeiten, weil Sie sagen, das finden Sie insgesamt als Idee, als Konstrukt super?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist mit Sicherheit ein Nebeneffekt. Den haben wir allerdings natürlich auch schon etwas länger, weil wir sehr nachhaltig uns ausgerichtet haben, weil wir klimaneutral produzieren. Das ist speziell bei jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die einen Job suchen, mehr und mehr ein Thema, dass sie einfach sagen, ich möchte nicht irgendwo arbeiten, sondern es muss irgendwie auch Sinn machen für mich und auch das Unternehmen muss irgendwie einen Sinn haben, dass ich nicht irgendein Produkt herstelle, was niemand braucht, da will ich gar nicht beteiligt sein oder dass irgendjemand das abschöpft, wo ich nicht gut finde, das haben sie auch keine Lust. Und von daher wirkt das auf jeden Fall positiv, dass man halt auch Mitarbeiter bekommt. Mein Leutkirch ist jetzt zwar im Allgäu schön, ja, es ist eine schöne Landschaft, nicht sehr schön, aber es ist nicht unbedingt der Nabel der Welt. Also da gibt es vielleicht interessantere Orte für junge Leute, um irgendwo sich anzusiedeln, aber
aber Sie haben trotzdem keinen Fachkräftemangel.
Ja, also kein, also es ist auf jeden Fall, wir haben, also sagen wir es mal so, wir haben jede Stelle immer noch sehr gut besetzen können. Manchmal hat es auch ein bisschen länger gedauert, wenn es Spezialisten sind, klar, dann muss man ja wirklich vielleicht auch ein bisschen länger suchen, aber prinzipiell hilft es natürlich der HR-Abteilung schon, dass wir hier so eine Ausrichtung haben und auch das anbieten können.
Abschließend vielleicht noch von Ihnen, was sind so Ihre Top 3 Tipps für andere Unternehmen, Unternehmer, Manager, Eigentümer von Unternehmen, die sich damit tragen, ihr Unternehmen in Verantwortungseigentum zu geben, beziehungsweise ihr Unternehmen sehr viel mehr purpose-orientiert zu führen, als das vielleicht heute der Fall ist? Was würden Sie denen raten?
Ja, also ich würde sogar noch was dazufügen, weil das extrem wichtig ist. Eigentlich sollte sich jeder mit dem Thema beschäftigen, wie kann ich mein Unternehmen klimaneutral aufstellen? Wie kann ich es in eine Kreislaufwirtschaft vielleicht entwickeln? Mhm. Egal, was es für ein Produkt ist. Also wir beschäftigen uns mit diesem Thema auch sehr intensiv, weil ich einfach glaube, dass das zwingend notwendig sein wird, um weiterhin auch unser System in einer veränderten Form schon noch irgendwo am Laufen zu halten, jetzt nicht in diesem extremen Wachstum, aber dass man halt, dass es funktioniert und man eben nicht ständig neue Ressourcen verbraucht, sondern dass man schaut, was kann ich aus dem, was jetzt dann das Lebensende erreicht hat, wie kann ich aus dem Produkt wieder ein neues Produkt bauen? Das ist eigentlich auch wichtig. Und dazu würde ich einfach empfehlen, dass man eine Klimabilanz aufstellt als allererstes, um zu schauen, was habe ich überhaupt für Impacts, was ist so die Nummer 1, 2, 3, 4, 5 und wie kann ich jetzt diesen Impact reduzieren oder gar eliminieren idealerweise und dann eben da immer weiter dran arbeiten. Das ist jetzt auf jeden Fall eine wichtige Empfehlung für die Zukunft. Bei dem Purpose, klar, muss man sich halt auch überlegen, was für was stehe ich, für was für Produkte stelle ich her, sind diese Produkte auch nachhaltig, sind sie auch was die künftigen Generationen brauchen werden. Wenn da natürlich jetzt Sachen dabei sind, die vielleicht nicht mehr ganz so sinnvoll sind, müsste man sich halt auch überlegen, ob man nicht auch manche Sachen mal loslässt und was Neues sich sucht, wo man sagt, das würde eigentlich deutlich mehr Sinn machen, wenn wir umstellen würden, nur noch das zu produzieren, das andere zu lassen, zum Beispiel.
Und Thema Verantwortungseigentum, vielleicht noch einen Satz dazu. Würden Sie aus Ihrer Erfahrung jetzt sagen, auch das würde helfen, unsere Wirtschaft ein Stück besser zu machen, den Kapitalismus zu erneuern? Würden Sie das empfehlen anderen?
Also ich würde es empfehlen, natürlich, ich habe es ja gemacht und ich bin auch überzeugt, dass es das genau Richtige war. Aber ich hatte ja vorher schon gesagt, es muss halt auch das Konstrukt dazu passen. Ne? Also es muss halt auch die Unternehmenskultur ein bisschen dazu passen oder man muss die erstmal in eine andere Richtung entwickeln, um dann diesen Schritt gehen zu können. Prinzipiell bin ich schon der Meinung, dass es eine sehr gute Nachfolgelösung ist, um verschiedene Themen, die man sonst vielleicht auch hat, ob man die will oder nicht, schon von Haus aus vermeiden kann. Aber letzten Endes ist es ja schon eine individuelle Entscheidung. Also ich auch die Purpose-Bewegung maßt sich ja nicht an zu sagen, das ist das einzig richtige Konstrukt, was man machen kann, sondern wir sagen nur, es ist ein sehr gutes Konstrukt und für den, der sich da wohlfühlt, der soll das halt einfacher haben, auch das umsetzen zu können.
Ich glaube, es geht insgesamt um Neudenken, denn alle Strukturen sollten früher oder später ein Update erfahren. Und ich glaube, dass das ein sehr schönes Beispiel ist, was auch möglich ist. Ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch. Es ist ein ganz tolles Beispiel für ein Unternehmen und einen Unternehmer und Eigentümer, der sich auf den Weg gemacht hat, Wirtschaft neu zu denken. Sowohl der Bereich des Verantwortungseigentums als auch Ihre Ziele, die Sie mit der Stiftung verfolgen. Und natürlich Klimaneutralität, Kreislaufwirtschaft sind alles sehr wichtige Themen, die aus meiner Sicht auch sehr über die Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaft entscheiden. Und das war ein sehr, sehr interessantes und inspirierendes Gespräch. Und ich bedanke mich sehr herzlich, dass ich Sie heute als Gast haben durfte.
Ja, vielen Dank, Frau Buß. Auch von meiner Seite vielen Dank für das angenehme Gespräch. Hat Spaß gemacht. Wünsche ich noch einen schönen Tag.